So, wir sind zur Erinnerung vom alten Jahr bei den Kaufmann-Netzwerken. Und was müssen wir denn alles wiederholen? Ja, wir haben alle Zustände, zum Beispiel Sigma von T, die schreiben wir als Sigma 1 von T ist Sigma N von T, wobei unsere Sigma E von T gleich 0 oder 1 binäre Variablen sind. Und diese Zustände, da gibt es eine Zeitevolution, also Sigma T und im nächsten Zeitschritt Sigma T plus 1, Sigma T plus 2. Und die Zeitevolution können wir uns also folgendermaßen vorstellen. Wir haben so einen Zustand des Netzwerkes, ein Sigma von T, das sind halt irgendwelche Nullen und Einsen drin. Und im nächsten Zeitschritt ist das Netzwerk halt einem Zustand T plus 1. Und jedes Element hat eine Anzahl, deswegen spricht man halt auch von einem Netzwerk, von kontrollierenden Elementen. In diesem Fall die Anzahl nennt man Z, hier ist Z gleich 3, sodass für das gewisse Element Sigma I von T plus 1 gleich eine Funktion, die zufällig ausgewählt wird, von Sigma, eine Anzahl kontrollierender Elemente, nennen wir sie mal A von T, Sigma B von T und so weiter, bis Sigma Z von T, die Anzahl kontrollierender Elemente. Und die FEs, deswegen die Boolschen Netzwerke, müssen natürlich auch Boolsche Funktionen sein, das heißt, sie haben den Wert 0 oder 1. Das heißt, die bilden ein Set von Boolschen Variablen auf eine andere Boolsche Variable ab. Das nennt man eine Boolsche Funktion. Und da gibt es dann halt einige davon. Und bei den Kaufmann-Netzwerken werden diese Boolsche Funktionen zufällig ausgewählt. Muss man nicht so machen, aber von allen Boolschen Funktionen, die es gibt, für ein gewisses Set wählt man zufällig eine aus, für jedes i und für jede Zelle ein anderes Element. Gut, das ist ein diskreter Zustandsraum. Das heißt, der Zustandsraum Omega ist gleich 2 hoch n. So viele verschiedene Zustände, Folgen von 0 und 1 gibt es. Das heißt, spätestens nach 2 hoch n Zeitschritten sind wir wieder im Ausgang, im Allgemeinen vorher. Und wenn wir vorher wieder da am Ausgang sind, also wenn ich eine Sigma T plus 1, Sigma T plus irgendein N habe und dann das nächste Element wieder ein Element ist, das ich schon besucht habe, dann spreche ich von einem Attraktor und weil der immer im Kreise geht, nennen wir das einen zyklischen Attraktor. Und diese Traktoren bestimmen natürlich die gesamte Dynamik für lange Zeiten. Weil nach langen Zeiten bin ich in irgendeinem Attraktor drin. Und deswegen möchte ich wissen, wie viele Attraktoren gibt es? Wenige, viele. Und auch gerne, wie groß sie sind. Die Anzahl Attraktoren ist wichtig, wenn Sie sich sozusagen den gesamten Zustandsraum, hier ist er zweidimensional, aber sozusagen im Bild optisch vorstellen und Sie haben viele Attraktoren, dann, wenn Sie irgendwo starten, hier und hier und Sie haben sehr viele Attraktoren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie zu verschiedenen Attraktoren kommen werden. Wenn Sie aber nur wenige Attraktoren haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn Sie an zwei verschiedenen, aber benachbarten Zuständen starten, dass Sie im gleichen Attraktor landen. Das heißt, die Frage, ob Sie sich einen Fehler erlauben können, wenn Sie sich einen Fehler erlauben, dann passiert in diesem Bereich, im chaotischen Bereich, dass Sie in einem vollkommen anderen Zustand jeweils landen, weil die Attraktoren normalerweise auch biologisch und funktional andere Aufgaben haben werden. Wenn Sie allerdings weniger Attraktoren haben, können Sie sich Fehler erlauben, denn auch wenn Sie sich einen Fehler erlauben, Sie werden in denselben Attraktor reingehen, das heißt in denselben biologischen Zustand. Also ein System mit wenigen Attraktoren ist fehlertolerant. Wenn es nur einen einzigen Attraktor geht, heißt, egal was Sie machen, Sie kommen immer zum gleichen Ziel. Und ein System mit vielen Attraktoren, da muss man aufpassen. Andererseits ist natürlich ein System, das nur einen einzigen Attraktor hat, auch langweilig, weil Sie im Wesentlichen keine Entscheidung treffen können. Denn egal was Sie machen nämlich immer das Gleiche, Sie gehen zum gleichen Attraktor. Das heißt, das Optimum ist nicht, unendlich viele zu haben und auch nicht nur einen einzigen zu haben. Einen einzigen haben Sie mindestens in diesem System, sondern das muss ausgewogen sein. Ob das das Optimum ist oder nicht, aber jedenfalls gibt es in der Mitte einen kritischen Punkt. Den nennt man den kritischen Punkt und der ist auch dadurch definiert, wie das skaliert. Und wir hatten gesehen, dass dieser kritische Punkt beim NK-Netzwerk, nicht Z, entschuldige, ich nehme immer K und Z, das ist, passiert mir häufiger, dass K, Z ist halt der Degree beim normalen Netzwerktheorie, aber bei den Kaufmann-Netzwerken nennt man das K. K ist im Wesentlichen der In-Degree für Netzwerke. Für NK-Netzwerke und für NK-Netzwerke ist der kritische Punkt zwischen diesen beiden dynamischen Verhalten für K gleich 2. Der ist schwieriger zu behandeln. K gleich 1 haben wir behandelt im letzten Jahr. Was man analytisch exakt behandeln kann, das wollen wir jetzt machen, ist K gleich unendlich, beziehungsweise, weil wir den Limes nehmen wollen, das N gleich K, Kaufmann-Network, mit beiden N wie K dann gegen unendlich. Wir sind also thermodynamischen Limes dann interessiert. Nicht exakt unendlich, wir sind interessiert, wie skalieren das. Also wie viele von diesen Attraktoren haben wir, wenn N immer größer wird? Skaliert das mit N Quadrat, mit einer Potenz, mit R exponentiell? Das sind also die wichtigen Fragen. Wenn wir sagen, also viele und kleine, viele und wenige Attraktoren ist natürlich relativ. Das ist nicht absolut 3 oder 4, sondern relativ zur Größe des Zustandsraums, beziehungsweise relativ zur Anzahl Elemente n. Und deswegen will man wissen, wie skaliert die Anzahl Attraktoren mit n, beziehungsweise mit Omega. Gut, und der entscheidende Punkt ist, wir haben ja zufällige boolesche Funktionen, Fi. Das gilt für alle Elemente. Das heißt, im Grunde genommen kann ich sagen, ich mache einen Random Walk, einen Zufallswalk. Das heißt, ich vergesse eigentlich alles, was ich über Kaufmann-Netzwerke gelernt habe und sage einfach, meine Abbildung Sigma T nach Sigma T von 1 ist zufällig, random. Das kann ich sagen, weil für diese großen Netzwerke die Wahrscheinlichkeit der Selbstüberschneidung oder dass ich sozusagen selbst zurückkomme, klein ist und dann nur für den zyklischen Schluss wichtig ist. Das heißt, was ich habe, ist ein Modell, das sich einfach in diesem großen Zustandsraum von einem Zustand zufällig zu einem anderen gehe und dann zufällig zum nächsten. Also was ich auch vernachlässige, ist natürlich, dass Sigma T plus 2 eigentlich eine gewisse Korrelation hat, weil ja die FIs konstant sind. Also die ändern sich nicht. Aber wenn die FIs so unglaublich viele kontrollierende Elemente haben, in diesem Fall nämlich alle, sind die FIs im Wesentlichen Zufallsfunktionen, weil ja im nächsten Zustand sich mindestens eine oder mehrere Elemente geändert haben und damit auch der Wert der FI sich zufällig ändert. Das ist anders, wenn das K klein ist. Wenn das K klein ist, dann besteht eine Korrelation zwischen Sigma T plus 1 und Sigma T plus 2, weil ja die gleichen FIs sind, die das updaten. Aber wenn die Anzahl kontrollierender Elemente so gigantisch groß ist, nämlich genau n, dann zerfällt diese Korrelation, weil ja immer mindestens, also zwei boolsche Funktionen, der Wert von zwei boolschen Funktionen, wenn ein kontrollierendes Element verschieden ist, ist zufällig verschieden. Gut, das heißt, ich habe was ganz Einfaches. Ich habe nämlich jetzt, vergesse ich alles über Kaufmann-Netzwerke und ich betrachte einfach nur einen Zufallsweg in dem Zustandsraum Omega gleich 2 hoch n. Das geht aber nur für, wenn k sehr groß ist, zum Beispiel wenn k gleich n ist, also im Wesentlichen für alle sehr großen k ist das eine sehr gute Approximation. Und für k gleich n ist diese Approximation sogar exakt. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ist mir die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass ich zurückkomme. Auch wenn ich einen Zufallsprozess habe, der Zustandsraum ist unendlich, irgendwann muss ich trotzdem wieder an den gleichen Weg kommen. Und der Zufallsprozess ist in diesem Fall quenched. Das heißt, wenn ich einmal ausgewürfelt habe, dass ich von Sigma T nach Sigma T, welches die beiden sind, dann ist es das nächste Mal, dass ich da hinkomme, derselbe. Nicht? Also es ist ein gequenchter Zufallsprozess. Nicht, dass ich das nächste Mal, wenn ich bei der gleichen Konfiguration bin, dann woanders hingehe. Denn wir haben ja, die Sigma I's sind fest. Gut, und das lässt sich jetzt also exakt durchrechnen. Dazu brauchen wir ein, zwei Definitionen. Können wir vielleicht hier noch hinschreiben, die wir dann brauchen. Und zwar die Variablen, die wir brauchen, sind Q von T. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Weg nicht geschlossen ist. That the walk remains open after the steps. Das heißt, ich bin T mal gegangen und ich bin noch nicht einmal wieder zu einem gleichen Zustand gekommen. Und dann ein Zustand von T, das ist die Wahrscheinlichkeit exakt nach T-Zeitschritten den Weg zu schließen. Das heißt, einen vorherigen Zustand ist Sigma T von 1. Also Sigma T plus 1 gleich ein Sigma L mit L Element 0 bis T. Das heißt, ich schließe exakt mal T, das ist also the probability, die Wahrscheinlichkeit, probability of closing exactly after T steps. Und hier ist Sigma T plus 1 und gleich ein Sigma L für alle L Element 0 bis T. Also hier habe ich den offen. Gut, dann haben wir das Folgende, dass P T plus 1, ich habe T und T minus 1, gleich T plus 1 durch Omega mal QT, es ist offen bei T, das ist bis, Sigma T ist nicht gleich Sigma L von T bis T minus 1. Gut. Also ich bin offen bei T, das heißt Sigma T ist keines der vorherigen. Das heißt offen. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Das ist nämlich, dass genau Sigma T ist gleich ein Sigma L für T minus 1. So. Also ein bisschen schwer. Also es ist genau zur Zeit T habe ich geschlossen, nicht bei T plus 1. Ein bisschen, wenn wir diese Definitionen durcheinander. Gut, also schaue ich mir diesen langen Weg an. Ich habe hier also, sagen wir mal, Sigma 0, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 und sagen wir mal Sigma 4. Das wäre also jetzt T gleich 4. Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Sigma 5 ein vorheriges ist, inklusive Sigma, es kann ja auch derselbe sein, habe ich also 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten aus dem gesamten Phasenraum. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo schließe, ist T plus 1 durch Omega mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich zur Zeit T gleich offen war. Und dann bin ich bei T gleich 5 geschlossen. Denn dann ist Sigma 5, also wenn Sigma 5 zum Beispiel gleich Sigma 2 ist, dann habe ich geschlossen. Gut, das hier ist unsere zentrale Gleichung. Genauso gut kann ich natürlich sagen, umgekehrt, Q T plus 1, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht schließe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich offen war, mal 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass ich relativ schließe. Nicht? Wenn ich, ich kann ja nur bei 1 machen, schließen oder nicht schließen, die Summe muss 1 sein. Das heißt, das kann ich hier auch rekursiv weitermachen. Das ist also Q0 mal Produkt über I gleich 1 bis t plus 1, 1 minus I über Omega. Wobei die Wahrscheinlichkeit am Anfang offen ist, Q0 gleich 1 ist. Denn am Anfang habe ich nur einen einzigen Zustand, Sigma 0, und der ist per Definition offen. Das heißt, das können wir jetzt ausrechnen. Was wir jetzt nämlich schreiben, ist, dass das hier ungefähr gleich ist. Also I ist jetzt nicht das imaginäre I, sondern eine Zahl I. E hoch minus I durch Omega. Weil Omega ist ja gigantisch groß, exponentiell groß, 2 hoch n. Und dann kann ich die Exponentialfunktion sehr gut approximieren durch eine Taylor-Reihe. Das ist der erste Teil der Taylor-Reihe. Damit habe ich, dass Q t plus 1 gleich ungefähr, aber es ist eine sehr gute Approximation, Produkt über I gleich 0 bis t plus 1 E hoch minus I durch Omega ist. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt das Produkt hier in eine Summe umwandeln kann. Das ist gleich E hoch, sagen wir so, die Exponentialfunktion von minus 1 durch Omega, Summe über I gleich 0 bis t plus 1 I. Weil das Produkt von den Exponentialfunktionen ist die Summe der Exponenten. Und das kann ich ausrechnen. Das ist also die Exponentialfunktion von minus Omega mal t plus t mal t minus t plus 1. T mal ja, n mal n minus. Habe ich überall t oder t plus 1? Sekunde. Wo habe ich denn hier t? Was ist denn mit meinem t geworden? Ah, das war ein qt plus 1. Genau, richtig. Sorry, dafür betrachte ich jetzt qt. T mal t plus 1 halbe. Das war für qt. Ich betrachte qt plus 1. Und wenn t, wir sind für große Zeiten interessiert, dann ist t mal t plus 1 ungefähr t Quadrat. Das heißt, das ist ungefähr e hoch minus t Quadrat durch 2 Omega. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pfad offen bleibt. Am Anfang ist er klein, ist die Wahrscheinlichkeit groß, weil t ist klein relativ zu Omega. Aber irgendwann geht die dann exponentiell runter. Irgendwann muss ich den Pfad schließen. Gut, und die Wahrscheinlichkeit, jetzt können wir mal einen Test machen, dass ich überhaupt schließe. Ist das ein gutes Ergebnis? Schreiben wir das mal hier oben hin. Qt gleich E hoch minus t Quadrat durch 2 Omega. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer irgendwann schließe, also Summe über I gleich 1 bis Omega, P von T, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal den Pfad schließe. Und das sollte besser normiert sein, denn irgendwann muss ich schließen. Jetzt können wir schauen, ob das hinkommt. T oder, das war T plus 1, also für T haben wir hier T. Durch Omega, das ist Summe über T, Summe über T, T durch Omega, E hoch minus T Quadrat durch 2 Omega. Das ist also ungefähr gleich das Integral von 0 bis unendlich dt, t über Omega, e hoch minus t Quadrat über 2 Omega. Und das ist sehr angenehm, weil das nämlich genau die Ableitung ist von dem hier. Und das ist also nichts anderes als e hoch minus pi Quadrat durch 2 Omega an den Stellen 0 und unendlich mal minus. Das ist t Quadrat, ist genau die Ableitung. Und das ist nur an die untere Grenze, ist gleich 1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, irgendwann zu schließen, ist in der Tat 1. Das heißt, unsere Approximationen waren nicht so schlimm, dass sie diese fundamentale Zusammenhang hätten negiert. Gut. Als erstes betrachten wir jetzt die Anzahl Zyklen bzw. die Cycle Length Distribution. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Zyklus der Länge L zu finden. Also N, C, L, der gemittelte Wert. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn NC die Anzahl Zyklen sind, Number of Cycles of Length L, nicht? Dann ist das der gemittelte Wert über alle Realisierungen. Das muss man dann noch normieren, damit die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung auf 1 ist. Also erstmal die gemittelte Anzahl von Zyklen. Gut. Das können wir also folgendermaßen überlegen. Ich schreibe das mal auf und dann können wir es ausrechnen. NC, L, die Wahrscheinlichkeit hier, ist gleich Q für T gleich L minus 1 durch Omega mal Omega durch L. Warum? Das ist also jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich zur Zeit t gleich L minus 1 offen bin. Das heißt, ich habe hier einen, wo habe ich den? Da unten, ja, muss ich nochmal irgendwo hinschreiben. Also ich habe hier ein Sigma 0, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, Sigma 4 und so weiter. Dann sagen wir, das sei unser T. Jetzt, um einen Zyklus zu bekommen, muss ich erstmal den offen haben. Und dann möchte ich genau hier schließen. Das heißt, dieser Faktor 1 über Omega ist die Wahrscheinlichkeit, to close at Sigma 0. Ich sage gleich danach, warum wir genau bei hier schließen wollen und nicht woanders schließen wollen. Dann dieser Faktor Omega ist die Anzahl, deswegen ist das die mittlere Anzahl, von Startplätzen. Also ich kann, es gibt Omega-Sigma-Startmöglichkeiten. Starting configurations Sigma 0. Und dann dieser Faktor 1 über L, das ist Overcounting, weil ich hätte ja auch bei Sigma 2 starten können, dann von Sigma 2 nach Sigma 3, nach Sigma 4, nach Sigma 0, nach Sigma 1 und dann schließen. Und weil ich der Zyklus L mögliche Elemente hatte, also habe ich ein zähle ich in jedem Zyklus L mal. Deswegen muss ich durch L dividieren. Gut, und jetzt fragen Sie sich, warum wollen wir bei Sigma 0, um diese Anzahl zu berechnen, und nicht irgendwo schließen? Wenn wir irgendwo schließen würden, dann könnten wir auch machen, dann erhalten wir aber eine andere Zahl, nämlich die Zahl der Zyklen der Länge L, gewichtet mit der Größe vom Bassin, vom Attraction. Dazu brauche ich hier noch eine kleine Zeichnung. Und wenn ich diese Gewichtung nicht will, sondern die wirkliche Zahl haben möchte, dann muss ich bei Sigma 0 schließen. Also, wenn Sie einen Attraktor haben, und ich starte irgendwo mit irgendwelchen Sigmas hier und schließe dann, und ich zähle dann, berechne aus die Wahrscheinlichkeit, dass ich schließen kann, dann geht hier in mein Gewicht ein, wie viele Möglichkeiten gibt es, zu diesem Attraktor zu gelangen, weil ich ja irgendwann mal schließe. Das heißt, ich bekomme schon eine Anzahl der Attraktoren der Länge L, aber die ist gewichtet mit der Relativgröße des Einzugsbereichs, weil ich ja irgendwo schließe. Wenn ich diese Gewichtung des Einzugsbereichs ausschließen möchte, dann möchte ich bei Sigma 0 schließen. Das heißt, ich forciere, dass ich nur einen Zyklus dann zähle, wenn ich auch bei dem Zyklus angefangen habe und nicht irgendwo anders. Deswegen bei Sigma 0 schließen. Das heißt, ich zähle den Zyklus nur dann, wenn ich auch dort angefangen habe. Und das hier ist jetzt nicht schwer. Das Q geht weg. Das ist dann halt E hoch minus L Quadrat über 2 Omega durch L. Weil Q von T gleich T Quadrat über 2 Omega ist und T ist gleich L. Wenn ich die Verteilung habe, dann kann ich natürlich, das ist keine normierte Verteilung, das ist die Gesamtanzahl, kann ich die mittlere Anzahl von Zyklen, die mittlere Anzahl von Attraktoren überhaupt und die mittlere Anzahl von Attraktoren, also die Average Number of Attractors, ist einfach der Mittel darüber. Das ist also einfach die Gesamtsumme, Summe über L gleich 1 bis groß N, NC von L. Das ist einfach das ist die Anzahl von Attraktoren von Zyklen der Länge 1, 2 und so weiter. Also das ist gleich NC und das ist ungefähr gleich Integral von 1 bis N, dl nc von L. Können wir das einsetzen? Das ist gleich Integral von 1 bis n oder bis unendlich ungefähr, weil das ja exponentiell abfällt, das ist sogar stärker als exponentiell. Dl e hoch minus L Quadrat über 2 Omega überall. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Trick. Da habe ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Hier habe ich einen Fehler gemacht. L gleich 1, L gleich jetzt mache ich erst eine Variablensubstitution, sorry. Aber wir machen die Variablensubstitution U gleich L über 2 Omega Wurzel. Das heißt, dl ist gleich du mal Wurzel 2 Omega. Dann ist das hier Integral L gleich 1 ist u gleich 1 über Wurzel 2 L. 1 über Wurzel 2 Omega. Für L gleich 1 habe ich 1 über Wurzel aus 2 Omega. Hier habe ich unendlich. Und dann habe ich hier L über L. Die Variablen erheben sich gerade weg. Also habe ich weiterhin ein du über e hoch minus u Quadrat über u. Weil das sich genau zu einem u Quadrat hebt. Und jetzt mache ich einen Kunstgriff und spalte dieses Integral auf als ein i1 und ein i2. i1 plus i2. Wobei i1 gleich Integral von 1 über Wurzel aus 2 Omega bis irgendeine konstante Zahl, die nehme ich 1, ich könnte auch irgendwas anderes nehmen, du e hoch minus u Quadrat durch u schreibe. Und i2 ist der Rest von 1 bis unendlich. Du e hoch minus u Quadrat über u. Und der Grund ist, dass wir das, sehen wir gleich, dass wir das so machen. Dass dieses zweite Integral, also es kommt eigentlich nur auf das erste Integral an, dieses zweite Integral ist konvergent. Das heißt, es ist kleiner unendlich. Warum ist es konvergent? Am unteren Rand divergiert das nicht, weil hier ist es 1 über u, aber u geht nur bis zum endlichen Wert. Das ist also was Endliches. Und oben konvergiert es erst recht, e hoch minus u Quadrat. Das ist eine endliche Sache. Dieses hier dagegen ist divergent, weil es am unteren Rand, wenn Omega gegen 0 geht, habe ich ein 1 über u und d über u divergiert logarithmisch in der unteren Grenze. Und wir sind am Skalieren interessiert, am Skalenverhalten für große n, das heißt für große Omega. Das heißt, wir sind hier am unteren Rand und dann, deswegen können wir dieses Integral besser behandeln, wenn wir den oberen Rand, der gleich unendlich ist, mit einem endlichen Rand einsetzen. Dann ist das einfacher zu behandeln. Gut, dann haben wir also für i1 ist dann gleich ungefähr, oder genau, Integral von 1 durch Wurzel aus 2 Omega bis am endlichen Wert 1, du, 1 über u. Und jetzt mache ich halt dort oben eine Taylor-Reihe, 1 minus u Quadrat plus 1/2 u hoch 4 minus und so weiter. Und diese Taylor-Reihe kann ich jetzt machen, weil u klein ist. Taylor-Reihe konnte ich vorher nicht machen, weil hier u bis gegen unendlich geht. Aber weil u nur einen endlichen Wert hat, kann ich diese Taylor-Reihe ausführen. Und jetzt Schritt für Schritt integrieren. Und dann sehe ich, nur der erste Term trägt bei, weil das ist ein 1 über u. Der nächste Term ist wieder was Endliches, weil u Quadrat durch u ist u und das Integral über u gibt einen endlichen Wert. Das heißt, wenn ich also das mache, ist das ungefähr gleich der Logarithmus von u, das ist das erste Teil, an der Stelle 1 über 2 Omega 1. Logarithmus von 1 ist ja 0, oder sonst ist es was Kleines. Das ist also ungefähr gleich Minus von dem, beziehungsweise der Logarithmus von 2 Omega Wurzel. Und jetzt kann ich verwenden, dass Omega gleich 2 hoch n ist. Das heißt, das ist mein I1 und das war meine mittlere Anzahl Zyklen. Die skaliert also wie der Logarithmus 2 mal e hoch n, 2 hoch n halbe. Das ist also ungefähr gleich n halbe mal Logarithmus von 2, wenn wir diesen Teil hier vernachlässigen, der auch eine Konstante ist. Das heißt, wir finden, dass die mittlere Anzahl Zyklen proportional zu n ist. Das ist das Skalierungsgesetz, das wir finden wollten. Wie viele Zyklen gibt es, wenn n immer größer wird? Das geht also linear hoch. Also, das sind wenige. Warum sind das wenige? Weil der Phasenraum, wie gesagt, Omega, exponentiell wächst. Das heißt, relativ zum Phasenraum habe ich exponentiell wenige Attraktoren, und der Bosonen of Attraction werden exponentiell groß. Das heißt, ich bekomme natürlich immer mehr und mehr Attraktoren, aber im thermodynamischen Limes merke ich das praktisch nicht, wenn ich irgendwo starte, weil die anderen sind exponentiell weit entfernt. Und das heißt, das ist ein unglaublich ruhiges System, deswegen nennt man das auch die Frozen Phase, wenn Sie sich erinnern. K größer 2 ist die Frozen Phase. Und hier sieht man das auch explizit für k gleich unendlich, beziehungsweise k gleich n. Es gibt sehr wenige Attraktoren. Natürlich ist diese, vielleicht ein klein wenig, trotzdem interessant zu wissen, wie groß die Attraktoren sind, ob das jetzt gigantische sind, die eine sehr lange Länge haben oder mehr Punktattraktoren, ganz kleine sind. Das können wir jetzt auch ausrechnen. Wir können also die mittlere Attraktorlänge berechnen. L, das ist jetzt die mittlere Länge, das heißt, ich dividiere durch die Gesamtanzahl von Zyklen und rechne dann aus, Summe über L gleich 1 bis unendlich, L mal die Anzahl der Zyklen der Länge L. Das ist die Erwartungswert, die mittlere Zykluslänge L. Das ist nicht besonders schwierig. Das ist also 1 über nc quer, Integral von 1 bis unendlich, dl L e hoch minus L Quadrat durch 2 Omega durch L. L Quadrat durch L, ja. Das ist ungefähr 1 über nc, Integral von 1 bis unendlich, dl mal e hoch minus L Quadrat über 2 Omega. Und jetzt sind wir nämlich schon fertig, weil das hier eine Zahl ist, die können wir reskalieren und dann bekommen wir nachher eine endliche Größe. Also wir machen wieder, fast fertig, u gleich L über 2 Omega Wurzel. Dann bekomme ich ein e hoch minus u Quadrat. Und in diesem Fall muss ich wirklich das dl ersetzen durch ein du mal Wurzel 2l. Das heißt, das hier ist ein Wurzel 2 Omega durch nc l, Integral von 1 über Wurzel aus 2 Omega bis unendlich du e hoch minus u Quadrat. Und jetzt kommen hier überhaupt kein Omega mehr vor. Das heißt, es ist ein Integral, ist eine Konstante. Warum ist eine Konstante? Weil ich hier gegen 0 gehen lasse, das divergiert nicht mehr an der unteren Grenze, wegen dem extra Faktor L. Das heißt, das ist eine Konstante. Und das ist hier mein Skalierungsverhalten. Das heißt, die mittlere Zykluslänge ist proportional zur Wurzel aus Omega, wenn ich das 2 hier vernachlässige, durch n. Das heißt, das ist proportional zu 2 hoch n halbe durch n. Und hier sehen wir also schon ein etwas nicht trivialeres Verhalten. Die Länge der Attraktoren wird also gewaltig groß, die geht exponentiell groß, also ja wie 2 hoch n, aber halt nur wie 2 hoch n halbe. Das heißt, obwohl exponentiell groß mit n, immer noch exponentiell klein relativ zum Phasenraumvolumen, weil 2 hoch n dividiert durch, beziehungsweise 2 hoch n halbe dividiert durch 2 hoch n ist immer noch 2 hoch minus n halbe exponentiell klein. Das heißt, hier haben wir ein nicht triviales Resultat. Die Zyklen wären sehr, sehr groß, aber relativ zum Phasenraumvolumen bleiben sie noch klein. Habe ich den k gleich 2 gar nicht gemacht? Oh ja, k gleich 2 habe ich ganz vergessen. Gut, macht aber auch nichts. Das vergleichen wir jetzt mit dem k gleich 2, da haben wir hier, glaube ich, ein Kapitelchen vergessen. 4.4.3, k gleich 2, denn hier können wir nur hier können wir das nicht analytisch lösen, sondern wir diskutieren das nur allgemein. Und k gleich 2 ist sehr interessant, weil das wurde numerisch schon 1969 und auch später behandelt. Und das ist ein Paradebeispiel von, was alles bei der Numerik schiefgehen kann. Sehr subtil. obwohl die Leute sich viel Mühe gegeben haben. Und Kaufmann hat gefunden, und auch viele andere Leute nach ihm, dass die Anzahl der Attraktoren und auch der mittlere Länge, glaube ich, proportional zur Wurzel n gehen würde. Also wie ein Potenzgesetz skalieren. Ja. Nicht. Also, wir wissen, k gleich 2 ist kritisch und das war genau das, was wir auch erwartet haben. Bei einem kritischen Punkt haben wir ein Potenzgesetz. Und dann gab es einen berühmten Plot von Kaufmann, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Der hat nämlich, damals kannte man noch nicht die Anzahl Gene von den Lebewesen. Was er genommen hat, war das Gewicht des Genoms, das man ungefähr kannte, also von einfachen Einzeller, Bakterien, über Maus, über Mensch und so weiter. Das ist Genome Weight. Denn das war 69, da hatte man noch nichts sequenziert. Und dann hat er für die geplottet hier die Anzahl verschiedener Zellen, die es in dem Lebewesen ungefähr gab. Natürlich so genau kannte man das auch nicht, aber plus oder minus. Und das Genomgewicht war dann halt, entsprach n, der Anzahl Gene, die man, wie gesagt, damals noch nicht genau feststellen konnte. Und da gab es eine schöne Wurzelfunktion die experimentellen Daten. Und dann hat Kaufmann gesagt, wow, das stimmt mit meiner Theorie fantastisch überein. Wir haben die Anzahl verschiedener Attraktoren in meinem Genregulationsnetzwerk skaliert mit Wurzel n. Die Anzahl verschiedener Zelltypen in einem Lebewesen skaliert mit Wurzel des Gewichts des Genoms, also ungefähr mit dem Anzahl Wurzel n der Gene. Das heißt, die Theorie, die ich aufgestellt habe, das war nämlich sein zentraler Punkt, dass die verschiedenen Attraktoren verschiedenen Zelltypen entsprechen. Denn in jeder Zelle ist ja das gleiche Genom, in jeder Zelle ist das gleiche Genregulationsnetzwerk. Wenn die Zellen unterschiedlich sind, eine Hauszelle verschieden ist von einer Nervenzelle, heißt es, sie müssen in einem anderen dynamischen Zustand sein. Also in einem anderen Attraktor drin. Und deswegen dieser berühmte Zusammenhang, also war jetzt nicht so ganz genau, aber plus oder minus, mit ein bisschen Gutwill. Leider stimmt das in zweifacher Hinweise nicht. Das ist auch wirklich eine wunderschöne Idee. Erstens waren die numerischen Ergebnisse falsch. Das hat man erst vor einigen Jahren festgestellt. Ich erkläre gleich, warum. Und zweitens ist es in der Natur auch nicht so einfach. Es ist zwar teilweise so, aber teilweise werden Gene im gewissen Sinne auch bei der Zelldifferenzierung überklebt, im gewissen Sinne. Also da gibt es Proteine, die sehr, sehr fest verbunden sind. Deswegen hat man auch so große Schwierigkeiten, normale Zellen wieder in Stammzellen umzuwandeln, weil man diese Proteine, die da sehr stark drauf sind, von denen man früher dachte, man kriegt sie überhaupt nicht weg, deswegen man braucht diese embryonalen Stammzellen, weil man diese Klebeproteine gar nicht wegkriegt. Heutzutage kriegt man die doch teilweise weg. Das heißt, einige Gene sind einfach definitiv für immer deaktiviert, nehmen nicht mehr am Genregulationsprozess teil. Deswegen stimmt diese Hypothese, dass die verschiedenen Zellen nur verschiedene dynamische Attraktoren sind, in der Einfachheit halber nicht. Jedenfalls nicht bei mehrzelligen Lebewesen. Trotzdem stimmt da sehr viel, das werden wir nachher, die Grundidee ist trotzdem richtig. Leben ist ein Genregulationsnetzwerk, das werden wir gleich noch diskutieren. Aber diese beiden Zellen waren nicht einfach. Trotzdem eine geniale Idee, die das ganze Feld befruchtet hat. Ja, warum waren die Numerik falsch? Das wurde also erst vor kurzem bewiesen. Bewiesen konnte man, dass analytischer Beweis that NC is faster, grows faster than than any power of n. Also man weiß nicht genau, wie NC für das kritische Netzwerk skaliert. So genau, das ist schwer, weiß man das nicht. Aber man weiß, es ist, wächst schneller an als jede Potenz von n. Das konnte man zeigen. Gut. Und warum? Das war also nicht, weil die Leute schlampig waren, sondern weil das schwierig ist. Und zwar nennt man das Undersampling of phase space, das Problem. Also, der Phasenraumvolumen Omega gleich 2n wird sehr schnell groß. Und da hilft Ihnen auch das Mooresche Gesetz gar nicht, denn das Mooresche Gesetz heißt, die Leistungsfähigkeit der Computer, auch Speicher, wächst exponentiell. Das Problem wird aber exponentiell schwierig, das heißt, Sie bekommen nur trotz Mooreschen Gesetz einen linearen Anwachsen in n, die Sie jedes Jahr machen können. Das ist in vielen Problemen so, dass das Mooresche Gesetz in manchen Sachen Anwendung fantastisch ist, aber in anderen Anwendungen hilft es einem nur linear. Das heißt, das Phasenraumvolumen ist gigantisch groß. Das heißt, normalerweise macht man die Auswertung, kann man die Auswertung nicht alle machen. Also man kann nicht durch das gesamte Phasenraumvolumen gehen, sondern macht einen Monte Carlo Walk, also ein statistisches Sampling vom Phasenraumvolumen. Also man, sagen wir mal, wenn Sie 100 haben, 2 hoch 100 können Sie nicht machen. Sie versuchen statistisch die Zustände und die Attraktoren herauszufinden. Das gibt es wohl definierte Methoden, wo Sie zeigen können, dass wenn Sie es lange genug machen, das konvergiert. Metropolis-Algorithmus in der Physik sehr verwandt. Modell, wenn Sie klassische statistische Mechanik machen oder auch Quantenstatistik, die Zustandssumme auswerten wollen, dann machen Sie das statistisch mit Metropolis und Sie können beweisen, dass wenn Sie es lange genug machen, bekommen Sie das exakte Resultat. Also sie konvergieren immer dahin. Nur kann man das nicht lang genug machen, weil 2 hoch n sehr groß ist. Und was passiert ist, ist es, dass es sehr viele kleine Attraktoren gab, die man mit einem kleinen Attraktionsvolumen, also kleine Attraktoren, die einen kleinen Einzugsbereich haben, die man systematisch bei einer endlichen Auswertung nicht gefunden hätte. Hätte man es unendlich lang gemacht, natürlich, wäre man konvergiert, hätte man auch die gefunden, sodass man nur die wenigen großen Attraktoren gefunden hat und die wenigen großen Attraktoren dann wie Wurzel n skaliert ist. Das ist aber passiert nicht häufig. Fast immer, wenn man diese statistischen Methoden anwendet, bekommt man gute Ergebnisse. Dass das hier so ein schwieriges Problem ist, dass die Natur sozusagen einem oder die Mathematik einem Streich spielt, konnte man vorher nicht so ahnen. Aber da hat man also enormen Aufwand getrieben und ist trotzdem hereingefallen. Man konnte hat die vielen kleinen Attraktoren systematisch unterrepräsentiert. Also das Wichtige ist die Systematik. Es gibt andere Netzwerke, auch kritische, in einer Dimension, nicht in einer Dimension, k gleich 1. Wenn Sie sich erinnern, man kann es auch kritisch dort machen, wenn man die Konstanten, die Konstantenfunktionen weglässt. Da kann man noch mehr ausrechnen. Gut. Warum sind jetzt diese Netzwerke so wichtig? Jetzt kommen wir sozusagen mehr in die Interpretation. Zuerst die allgemeine, auch nochmal von Kaufmann, und dann ein paar praktische Anwendungen von heutzutage. Eine der zentralen Ideen von Kaufmann war, dass das Leben am Rande vom Chaos sich organisiert hat. Also was richtig ist, ist, dass die Essenz von Leben Genregulationsnetzwerke sind. Das ist an der Grundlage von jedem Leben und definiert das auch. Und die Frage ist, in welchem Zustand sind diese Netzwerke? Und hier haben wir es also so, wenn wir das Kaufmann-Netzwerk nehmen, aber wir können auch andere Netzwerke nehmen als Funktion von K. Dann haben wir K gleich 2, haben wir hier das Chaos und hier die gefrorenen Zustand, oder regular. Und es ist klar, dass für das tägliche Überleben müssen die Netzwerke im gefrorenen Zustand sein. Denn wenn ihre Zellen chaotisch wären im täglichen Leben, dann würden sie nicht lange überleben. Da würde gar nichts funktionieren. Aber, wie gesagt, wenn sie stark in den gefrorenen Zustand sind, können sie wenige Entscheidungen treffen. Das heißt aber auch, dass evolutionär sie viele Mutationen brauchen, um die Struktur der Attraktoren zu ändern. Nicht? Also wenn es nur ganz wenige Attraktoren gibt in einem riesigen Netzwerk und diese Attraktoren sind natürlich genetisch bestimmt, durch die Gen-Gen-Wechselwirkung, dann um neue Attraktoren zu schaffen oder die Struktur der Attraktoren zu ändern, brauchen sie starke Änderungen im Genom. Das heißt, das ist also deep in the frozen state. Is evolutionary resistance to say. Das heißt, wenn Sie sich die Möglichkeit geben wollen, veränderten Umweltbedingungen anzupassen, dann sollten Sie nicht zu stark im gefrorenen Zustand sein, sondern besser in der Nähe vom Chaos. Das ist die Hypothese. Living at the edge of chaos. Wir sind im regulären Zustand, sonst würden wir das normale Leben nicht bewältigen können. Aber für evolutionäre Anpassungsprozesse sollte man besser nicht zu regulär sein, sondern die Nähe zum chaotischen Zustand suchen. Das heißt, durch das Wechselspiel der Anforderungen, das tägliche Überleben und die evolutionären Zeitskalen, sich das Genregulationsnetzwerk hier in diesem Bereich optimiert. Gut, wie sehen denn jetzt solche, das ist ja alles hehre Theorie, gibt es denn da auch Praxis zu? Kann man solche Zell-Genregulationsnetzwerke auch experimentell untersuchen? Und das kann man heute. Und also in der Biologie und in vielen anderen Wissenschaften ist ja so, hat man immer so gewisse Zellen oder Tiere, die Paradetiere sind, die alle untersuchen, dass man immer mehr darüber weiß. Und eines der ist, bei den eukaryotischen Zellen ist es die Hefezelle, die also eine Art sich zu einem Referenzzelle ist. also extrem gut untersucht wurde. Und der Vorteil ist, dass sie dann halt enorme Daten zusammentragen können. Gut, und das ist so 1000 Sachen. Insbesondere teilen sich Hefezellen. Zum Beispiel, wenn sie backen, teilen sie sich. Also aus einer Hefezelle werden zwei Hefezellen und so weiter und teilen sich immer mehr. Und da das eine einzige Zelle ist, ist alles, was da drin passiert, durch die Aktivierung und Nichtaktivierung von den Genen bestimmt. Insbesondere bezeichnet man den Grundzustand G1, das ist das Aktivierungsmuster der Gene in der Zelle, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, die der normalen lebenden Hefezelle entspricht. Und der Zellteilungstypus durchläuft verschiedene Phasen, die natürlich charakterisiert sind dadurch, welche Gene aktiv sind und welche nicht. Denn in einer Zelle wird alles dadurch bestimmt. Kennt man alle genau, sind natürlich vielleicht noch Unterphasen. Die Hauptphasen sind GS, dann nennt man es G2, und das hängt auch an Zellkern, teilt sich und so weiter und so weiter. Und schließlich kommt es wieder in G1, aber hier gibt es dann zwei sozusagen, weil es sich geteilt hat. Also das kennt man alles sehr genau. Dann haben sich Leute zusammengetan vor ein paar Jahren und haben eine Literaturstudie gemacht und da es halt so enorme Daten gibt, geschaut bei den Studien, welche Gene, die man kennt, das Genom ist natürlich sequenziert von der Hefezelle, welche Gene die Aktivierung von anderen Genen fördern oder unterdrücken. Das heißt, sie haben für alle Gene, die man kannte, soweit man, also man kann ja nur, es ist ja ein laufendes Forschungsprojekt, es gibt nicht Studien für alle Gene und alle Zusammenhänge, aber soweit sie es finden konnten, haben sie für alle Gene, sie alle aufgelistet, sind vielleicht 800, und wenn man es wusste, dieses Gen, wenn es aktiv ist, unterdrückt oder fördert das andere Gen einen entsprechenden Eintrag in den Matrix. Das heißt, das Genregulationsnetzwerk der Hefezelle wurde aufgestellt. Nicht? Da gibt es also WIJ. Und natürlich sind das eigentlich dynamische Größen, aber da man das enorm schwierig untersuchen sind, gibt es jetzt hier nur ein Plus 1 oder ein Minus 1 im Eintrag, also eher aktivierend oder deaktivierend. Also dieses Gen hier aktiviert oder deaktiviert das. Natürlich ist es in der Natur komplizierter. Es gibt dann eine gewisse Stärke, aber die Experimente sind so oder so schon schwierig genug. Und dann haben sie ein Boolesches Netzwerk aufgestellt. Das heißt, jedes Gen ist entweder 0 oder 1, also aktiv oder nicht aktiv. Und eine einfache Dynamik. Also die Sigma I von T sind 1 oder 0. Und insbesondere ist die Sigma I von T gleich 1, wenn eine gewisse Aktivierungsfunktion, das ist also ein Threshold, größer 0 ist und 0, wenn A von T kleiner 0 ist und A von T ist einfach die Gesamtaktivierung durch die anderen Gene, Summe über J, WIJ, AI von T, WI von J, diese plus minus 1, mal Sigma J von T. Also, wie beim neuronalen Netzwerk, nur dass das jetzt die Aktivierungsmustern von den Genen sind, der Hefezelle, zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, es ist entweder 1, wenn die Gesamtaktivierung positiv ist, nicht? Also wenn das WIJ positiv ist und dann 1, bekomme ich einen Beitrag. wenn das Gen nicht aktiv ist, also null ist, dann macht es gar keinen Einfluss auf andere Gene. Und wenn das WEJ negativ ist, dann hemmt es eine Zelle. Das heißt, ich summiere einfach die Hemmungen und die Aktivierung auf. Und wenn die Gesamtaktivierung größer als 0 ist, also mehr Aktivierung als Hemmungen, dann setze ich mein Gen auf 1 und anders setze ich es auf 0. Also die trivialste, vereinfachste Dynamik von allen, die ich machen kann. Also ein boolsches Netzwerk mit gewissen boolschen Funktionen, Threshold-Funktionen. Gut, und das Gesamtnetzwerk ist relativ groß, also so 700 oder 800 Gene. Aber man konnte zeigen, dass das zentrale Netzwerk, je nachdem, wie man definiert, nur 11 zentrale Gene hat. Also ungefähr so hier. Die da so verschiedentlich miteinander verbunden sind. Also mit aktivierenden und deaktivierenden Verbindungen. Warum so ein kleines zentrales Netzwerk? Weil die vielen anderen Gene, die da sind, im Wesentlichen durch dieses Netzwerk getrieben werden. Das heißt, die sind im Einflussbereich, beziehungsweise sind descendant. Das sind also Knoten, die abhängig sind. Also die Aktivierung von diesem zentralen Netzwerk bestimmt die Aktivierung der anderen Gene und nicht umgekehrt. Bei all diesen Sachen ist eine gewisse Vereinfachung immer dabei, aber im Wesentlichen ist das dann so. Das heißt, Sie haben ein sehr, sehr kleines, zentrales Netzwerk für ein so komplexes Lebewesen wie die Hefezelle. Und dieses Netzwerk bestimmt alles, was bei der Hefezelle passiert. Gut, und das zentrale Punkt ist, dass diese WIJs aus der Literaturstudie genommen wurde. Und dann können Sie natürlich schauen, wie viele Attraktoren haben Sie. Sie haben wenige. Sie haben, glaube ich, nur 2 Attraktoren. 7 Attraktoren. Und einen ganz dominierenden Attraktor. Und das Erste, was Sie dann feststellen wollen, ist, wie sieht dieser dominierende Attraktor aus? Und das Gute ist, dieser dominierende Attraktor hat genau das Muster von Genen, die aktiv sind und nicht aktiv sind, wie sie in der Natur der Grundzustand der lebenden Hefezelle entsprechen. Also wenn Sie dieses Netzwerk durchlaufen lassen, mit dieser extrem vereinfachten Dynamik, dann kommt es schließlich im Normalfall zu dem Hauptattraktor. Und dieser Hauptattraktor entspricht exakt dem Muster von aktiven und nicht aktiven Genen in der Natur. Es gibt noch ein paar andere Attraktoren, die aber in dem Leben hier keine Rolle spielen. Also da sind der größte Attraktor, G1, hat 72% von dem Phase Space Volumen. Omega gleich 2 hoch 11 ist in diesem Fall 2488. Und das Einzugsbereich, der Bazin of Attraction von diesem Attraktor, war in diesem Fall 1764 Zustände. Jetzt, das ist also wie gesagt das Kernnetzwerk und darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr. Gut, und jetzt ist es so, dass in diesem Attraktor, in dem Grundzustand, ein Protein, das entspricht einem Gen, das ist das CL3, wurde das hier genannt. Da gibt es also verschiedene andere Proteine. Das ist also inaktiv. In G1. Und was jetzt passiert durch interne Mechanismen ist, wenn die Zelle groß wird, durch Wachstum, wird dieses Protein bzw. dieses Gen eingeschaltet. So. Das heißt, das Sigma von CLN3 wird auf 1 gesetzt. Jetzt sind sie natürlich nicht mehr im Grundzustand. Nicht? Also sie waren im Grundzustand, das ist sogar ein Punktgrundzustand, das ist kein zyklischer Attraktor, sondern das ist ein Attraktor der Länge 1. Jetzt wird halt ein Gen umgeschaltet, jetzt sind sie nicht mehr im Grundzustand. Was passiert? Sie sind dann halt irgendwo in einem Bereich, der aktiviert ist, und sie durchlaufen jetzt eine Dynamik nach diesen Vorschriften, bis sie wieder in den Grundzustand kommen. Denn der Grundzustand hat einen sehr großen Attraktorbereich. Und wenn Sie jetzt schauen, welchen Aktivierungsmuster Sie durchlaufen, und das ist jetzt sozusagen eigentlich auch das fast unglaubliche Resultat, ist, dass wenn Sie von diesem aktivierenden Zustand kommen, dass Sie die verschiedenen Stadien, die die Zelle in der Natur durchmacht für die Zellteilung, auch durchlaufen. Durch die Dynamik des Genregulationsnetzwerks. Das heißt, Sie sind im Grundzustand, Sie kommen in einen aktivierenden Zustand, lassen die Boolsche Dynamik durchlaufen und was haben Sie am Ende? Eine gezeilte Zelle. Und das ist jetzt natürlich, wie immer in der Forschung, nicht ein endgültiges Resultat, aber ein sehr starkes Indiz. Die Grundidee, dass diese Genregulationsnetzwerke, die Essenz des Lebens, in diesem Fall die Zellteilung ist eines der Essenz des Lebens, die grundlegende von allem Lebenden, in der Tat beschreibt, scheint die richtige zu sein. Das ist also eine sehr tiefe Erkenntnis. Heutzutage vielleicht erscheint es uns trivial, weil wir wissen, Gene machen alles. Aber die Menschheit hat Jahrtausende nach der Essenz des Lebens gesucht. Und es sind die Regulationsnetzwerke. Und das ist natürlich Anfang und da gibt es sehr, sehr viele Forschung auf diesem Gebiet. Also in der Systembiologie wird sehr viel die Genregulationsnetzwerke heutzutage untersucht. Interessanterweise hat die Natur einen Weg gefunden, qualitative und quantitative Regulationsmechanismen zu separieren. Das heißt, es entwickelt sich ein Konsensus heraus, auch unter den Wissenschaftlern, zu sein, dass das grundlegende Genregulationsnetzwerk wirklich Boolsch ist. Also im Wesentlichen 0 und 1. Trotzdem braucht man ja von jedem Protein verschiedene Anzahl. Von manchen Proteinen braucht man sehr viele, von anderen sehr wenig. Wie kann man das schaffen, wenn Gene nur ein oder aus sind? Und da kommen die Mikro-RNA ins Spiel, von denen man jahrzehntelang dachte, das seien nur Abfallprodukte. Das sind also in der Transkription ist es ja so, man kommt von der DNA, werden diese Messenger-RNA gebildet, die docken dann an die Ribosomen an und nachher kommen daraus die Proteine. Und jedem DNA bzw. RNA entspricht exakt einem Protein. Und die Proteine sind, woraus wir leben, und wir haben 20.000 Proteine in unserem Körper, denn wir haben 20.000 Gene. Und das macht uns aus. Jetzt gibt es dann noch, und die sind halt relativ lang, weil die Proteine lang sind. Dann gibt es noch Mikro-RNA, so Schnipsel, die viel zu kurz sind, um Proteine zu kodieren. Da hat man immer gedacht, das sind Abfallprozesse, weil die RNA ja irgendwann wieder abgebaut werden müssen und recycelt. Das ist vielleicht auch teilweise der Fall. Aber was man gesehen hat, dass sich hier bei der Transkription die Mikro-RNA da noch draufkleben beim Prozess und durch die Aktivierung und Deaktivierung bestimmen können, wie viel von dieser Transkription stattfindet. Das heißt, dass die Mikro-RNA dafür verantwortlich sind, für die quantitative Steuerung der Proteinproduktion, während der grundlegende Genregulationsprozess in der Tat mehr oder minder Bullshit ist. Also Gene nur an oder aus sind. Weil das ja auch schwierig ist, weil ein Gen kann im Wesentlichen nur ein und aus sein, es ist entweder entpackt oder nicht, also es wird entweder transkriptiert oder nicht. Es ist sehr schwer für die Zelle, da ein 10% oder sowas zu machen. Das ist also im Wesentlichen 0 oder 1. Aber das ist noch sehr stark in der Forschung. Habe vor kurzem auch erfahren, dass es da offensichtlich bis jetzt auch vor kurzem unbekannte generelle Prozesse gibt, nämlich sozusagen diffusive Modellierung in der Hinsicht, weil diese Mikro-RNA so klein sind, sind sie häufig nicht spezifisch. Das heißt, ein Mikro-RNA kann steuern, wie viele Proteine von einem ganzen Cluster von Proteinen gesteuert wird. Das heißt, nicht nur von einer einzigen Proteinart, sondern von einer gewissen Klasse von Proteinen. Das heißt, die Zelle kann klassenweise von dieser Klasse von Proteinen mehr oder weniger. Das heißt, es gibt komplizierte Interaktionsmechanismen in den Genregulationsnetzwerken. Also da gibt es noch viele, viele, viele Sachen, die untersucht werden und sehr interessant sind. Leute untersuchen die evolutionären Stabile, also wenn sie gehen, also mit den Dekodierungen der Genomen der verschiedenen Lebewesen untersucht man natürlich auch die Variabilität. Bilden sich solche Strukturen, sind die evolutionär Wahrscheinlichkeit weniger wahrscheinlich und gibt es sehr, sehr viele Fragestellungen. Gut, ich denke, das ist mehr oder minder alles, was ich über Bullsche Netzwerk. Wie früh haben wir denn jetzt? Ist ja die Uhrzeit? Was? Ah ja. Gut, das schließt unser Kapitel ab über Boolsche Netzwerke. Boolsche Netzwerke, wie gesagt, am anderen Schein ein bisschen esoterisch, aber sind halt unglaublich wichtig. Also in der Bioinformatik, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, vor 10 Jahren gab es keine wissenschaftliche Publikation mit Netzwerken und jetzt ist es praktisch unmöglich zu publizieren ohne Netzwerkanalyse. Es ist einfach so, die Leben und Netzwerke ist fast ein Synonym. Sind nicht nur Proteinnetzwerke, es gibt natürlich auch viele metabolische Netzwerke im Körper, also auf der größeren Ebene, wie die verschiedenen Substanzen ineinander umgebaut werden. Die sind ganz anders aufgebaut, die metabolischen Netzwerke. Aus dem einfachen Grund, weil man da Energieverluste vermeiden möchte. Also zum Beispiel in metabolischen Netzwerken, also wenn im Körper bei der Verdauung verschiedene Sachen ineinander umgewandelt werden, um was nachher der Körper braucht, bei diesen metabolischen Netzwerken gibt es wenig Schleifen, Loops. Denn in einem metabolischen Netzwerk heißt ja, sie haben eine Ausgangssubstanz, die sie gegessen haben und wandeln sie um und wenn sie einen Loop haben, kommen sie wieder zur Ausgangssubstanz. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben dabei Energie verbraucht, weil ja jeder Prozess Energie verbraucht. Andererseits, ein paar Loops brauchen sie, damit, wenn ein Weg ausfällt, sie Ausweichmöglichkeiten haben, aber metabolische Netzwerke sind typischerweise, haben sehr wenige Loops. Da gibt es also ein sehr großes Gebiet. Gut, das nächste Mal möchte ich nur kurz sagen, worum es geht. Kommen wir da das neue Kapitel. Ganz anderes Kapitel, der komplexen Systeme, aber auch verwandt, nämlich die Kritikalität, die kritische System steht da, die wir hier teilweise nur angedeutet haben. Aber im nächsten Kapitel können wir den kritischen Zustand wirklich auch analytisch im Detail untersuchen für gewisse Modelle. Das wird also über zelluläre Automaten und SOC nennt sich das, Self-Organized Criticality. Und das Zentral, also da wird es natürlich Einführungen geben, aber das entscheidende Punkt ist das folgende, worum es gehen wird. Bei den Kaufmannsnetzwerken haben wir als Funktion von K bei K gleich 2 den kritischen Punkt gehabt. Und dann haben wir Netzwerke, die kritisch sind oder nicht kritisch sind. Die Frage ist jetzt, ob sich ein Netzwerk in der Dynamik sozusagen so einregulieren kann, dass es von selber zum kritischen Punkt gibt oder ein System. Das heißt, Sie starten mit einem System oder in der Physik, das werden wir noch besprechen, haben wir auch kritische Punkte, daher kommt auch die gesamte Notation. Beim Phasenübergang, TC, der kritische Wert, das werden wir noch besprechen, das sind immer von außen geregelte kritische Punkte, weil K gebe ich ja vor, von außen. Und dann ist mir der K größer oder gleich oder kleiner als 2, aber ich gebe es von außen vor. Das System kann das nicht mehr ändern, genau wie ich die Temperatur vorgebe in einem physikalischen System. Die Frage ist, gibt es Systeme, deren Dynamik so sind, dass sie automatisch sich zu einem kritischen Punkt entwickeln. Und zwar von einem großen Bereich von Anfangszuständen aus. Das nennt man dann Self-Organized Criticality. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, weil halt der kritische Punkt so speziell ist, ob es diese Möglichkeit gibt oder ob man kritische Eigenschaften immer nur dann erreichen kann, wenn man von außen regelt. Und solche Systeme gibt es, und es gibt ein ganz berühmtes System von Per Bach eingeführt, das Sandhaufenmodell. Das ist ein extrem abstraktes Sandhaufenmodell, das mit echten Sandhaufen relativ wenig zu tun hat, aber so ähnlich wie ein echter Sandhaufen ist und von dem wir dann auch, dass wir auch durchrechnen können und auch den kritischen Zustand und die Potenzgesetze durchrechnen können. Gut, darum wird es also gehen.